Am Mikrofon ist Andrea Marti. Wieso machen wir diese Beiträge über die Missionsarbeit? Einerseits, gestern haben wir den Weltmissionssonntag gehabt, dann sicher auch, weil der Oktober der Missionsmonat ist und weil das Jahr 2015 der Gottgeweihten gewidmet ist. Der Papst Franziskus hat in seinem Missionsschreiben 2015 die Ordensleute aufgefordert, zu den Völkern rauszugehen, die das Evangelium noch nicht kennen. Und die Gottgeweihten sollen das Evangelium durch ihr Lebenszeugnis vorleben. Und das ist der Grund, dass wir mit Ordensleuten, die in der Mission tätig sind oder tätig sind, immer noch im Gespräch sind. Heute geht es ums Land Indonesien und wir sind im Gespräch mit dem Pater Franz Xaver aus Brig im schönen Wallis, wo in Indonesien lange Zeit in der Mission war. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Brig, Pater Franz Xaver, und freue mich auf das Interview.
Guten Morgen. In Indonesisch würde man jetzt sagen, Selamat pagi, Ibu Ibu, Bapa Bapa. Also guten Morgen, Herren und Damen.
Das ist aber schön, dass Sie uns in Indonesisch begrüßen. Herzlich willkommen. Ich möchte den Pater Franz Xaver kurz vorstellen. Er kommt ursprünglich aus Randa im Wallis und ist in Borneo zwischen September 1959 bis Mai 2014 gewesen. Mehr möchte ich gar nicht erzählen, das tut uns dann der Pater Franz Xaver selber verraten. Ja, Pater Franz Xaver, wie ist es dazu gekommen, dass Sie nach Indonesien gekommen sind, Ende September 1959, im Speziellen nach Borneo?
Ja, das ist eine komische Geschichte. 1957 haben wir das Studium in Solothurn als Kapuziner Theologiestudium fertig gemacht. Und da hat uns der Provinzial gefragt, die Missionäre, die Pater, die fertig sind, wer meldet sich für Missionen? Und ich habe mich mit zwei anderen Mitbrüdern gemeldet für Afrika, denn die Schweizer Kapuziner haben ihre Mission in Tansania gehabt. Und da hat der Provinzial gesagt, schön, dann müsst ihr jetzt ein Jahr auf Freiburg gehen, um dort Missiologie und vor allem Englisch und Swahili zu lernen. Und da sind wir, unsere drei, sind wir dann auf Freiburg gekommen und haben dann angefangen, Swahili zu studieren mit dem Pater Walbert und auch Missiologie. Aber nach ein paar Monaten ist der Provinzial wieder vorbeigekommen und gesagt, es geht eine Umstellung. Es ist ein Anfrage gekommen von der holländischen Kapuzinerprovinz, dass wir die Schweizer Missionäre nicht auf Tansania schicken, sondern auf Indonesien. Denn das Problem ist folgendes gewesen. Indonesien, der gewaltige Inselreich, ist ja vor 350 Jahren lang ist das von den Holländern besetzt gewesen, ist holländische Kolonie gewesen. Und 1942 haben die Japaner ganz Indonesien besetzt. Und 1945, also nach 3 Jahren, haben die Japaner aufgegeben und haben Indonesien sich selber überlassen. Und das hat der damalige Führer der indonesischen Bewegung oder Freiheitsbewegung, Sukarno, hat das benutzt und hat am 17. August 1945 Indonesien als Republik erklärt. Und das ist der heutige 17. August ist bis heute der Nationalviertag von Indonesien. Und weil die vor dem Krieg sind holländische Kapuziner und auch andere Missionsgesellschaften, aber fast alles aus Holland, in Indonesien gewesen. Alle Bischöfe, ausgenommen 2, sind damals holländische Bischöfe gewesen. Und weil diese früher eben Kolonialmacht sind, sind die Beziehungen zwischen Holland und Indonesien, dem neuen Staat, nicht immer sehr freundlich gewesen. Und es hat gewaltige Spannungen gegeben. Und hat die neue indonesische Regierung 1957 gesagt, alle Missionäre, die in Indonesien sind, dürfen bleiben. Auch alle Missionsschwestern dürfen bleiben. Aber wir können kein Visum mehr austeilen, also Inreiseerlaubnis an neue holländische Missionäre. das ist natürlich ein scheinbares Problem geworden. Denn wenn das weitergeht, wenn das nämlich mit 10 Jahren lang, 20 Jahren lang weitergeht, dass keine holländischen Missionäre für die reisen, dann wird die Kirche ausgehungert. Und darum haben es eben die Kapuziner von Borneo, die in Borneo und in Sumatra geschafft haben, die Lösung gefunden und haben die Schweizer Kapuziner angefragt, ob wir Kapuziner von der Schweiz bereit wären, auf Borneo und auf Sumatra zu gehen. Und ihre Missionäre würden sie dann auf Tansania schicken. Und darum hat uns eben der Provinzial dann auch gefragt, sind ihr bereit, auf Borneo zu gehen? Und für mich selber kann ich antworten, für mich ist es kein Problem, wenn ich nur Missionen habe, darum will ich auch auf Borneo gehen. Aber das kleine Problem ist das gewesen, wo liegt das Borneo? Ich habe an sich gar keine Ahnung gehabt. Ich habe mir sogar die Weltkarte führen und sagen, es muss in der Nähe von Singapur sein. Und da habe ich eben das Borneo gefunden. Eine gewaltige Insel, ist ja die drittgrößte Insel auf der Welt. Und da haben wir das Swahili-Studium müssen aufgeben und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt eine andere Sprache lernen. Und das ist der Indonesisch. Aber es war ziemlich eine kritische Situation. Kommen mehr Schweizer das indonesische Visum auf, über oder nicht? Und bis Ende von 1958 haben wir das noch nicht gewusst. Und dann haben wir dem Provinzial gesagt, ja, gehen wir jetzt mal auf Irland, Englisch lernen, das brauchen wir dann auf jeden Fall. Aber etwa im Januar 1958 hat plötzlich der Bericht gekommen, bitte, es ist ernst, alle Papiere ausfüllen. Wir haben etwa hunderte Papiere müssen ausfüllen, Anfragen und Erklärungen abgeben. Und im Mai 1959 ist plötzlich der Bericht gekommen, das Visum ist bald da, bitte zurück aus der in Schweiz. Und in Holland haben wir den Pater Fulgentius, ein ehemaliger Missionär von Borneo, mitgenommen, 80-jährig. Und der hat uns in Zürich damals mit zu uns drüben indonesische Sprache also beibringen wollen. Wir sind zurück eben in die Schweiz und haben mit dem Pater Fulgentius diese Sprache gelernt. Nur einen Monat und nachher haben wir noch nicht gewusst, ja, kommt das Visum oder kommt das Visum nicht. Und einen schönen Tag haben wir dem Provinzial gesagt, wir gehen jetzt in die Ferien. Und der Pater Provinzial sagt, jawohl, ist gut, gehen wir jetzt einen Monat in die Ferien. Aber zum Mittagessen kommt plötzlich Bericht, das Visum ist da. Und ich kann mich an erinnern, ich bin aufgesprungen und habe gesagt, juhui, jetzt gehen wir endlich auf Indonesien. Und so, eben aus dieser politischen Situation, sind wir da auf Indonesien gegangen, auf Borneo. Und sind Ende September 1959 uns hier drei abgereist. Damals mit dem Zug noch nach Genua und danach die ganze drei Wochen auf dem Schiff bis Singapur, ein paar Tage in Singapur und danach noch ein paar Nächte auf dem Boot nach Borneo. Genau nach einem Monat sind wir am 1. November 1959 beim Fest aller Heiligen oder aller Seelen, wie man es nimmt, sind wir dann in Borneo angekommen. So ist das gegangen.
Danke, Pater Franz Xaver. Wie lange haben Sie denn Indonesisch gelernt? Also, so nach meiner Berechnung, ist das nur etwa rund einen Monat, zwei Monate gewesen?
Jawohl, wir haben einen Monat in Sursee mit dem Pater Fulgens Indonesisch gelernt. Nachher sind wir noch einen Monat in der Ferien gewesen, bis zur Aussendung und danach noch einen Monat auf der Reise. Und als ich am 1. November in Pontianak, das ist die Hauptstadt von Westborneo, angekommen bin, habe ich noch ein Wort Indonesisch können, wo dort die Polizeibeamten, vor allem da die Militärpolizei im Hafen gebraucht hat, Buka, aufmachen. Wir haben alle unsere Koffer und unsere Taschen müssen aufmachen, Buka. Und mehr haben wir nämlich praktisch nicht können, weil wir haben das wieder vergessen und wir haben keine Zeit gehabt, noch etwas lernen. Und danach, das Erste, was wir in Indonesien gemacht haben, hat es geheißen, wir müssen jetzt Sprache lernen. Indonesisch ist malaiisch. Es ist keine schwere Sprache. Also die Grammatik ist entsetzlich einfach. Aber wenn einer korrekt, gut Indonesisch will lernen, dann muss er sich wirklich einspannen. Ich habe manchmal die Lehrer gefragt, warum sagt ihr das so? Und dann hat sie uns gesagt, das wissen wir auch nicht. Man sagt es einfach so. Das gibt keine grammatikalische Regel für das. Und darum, das Erste, was ich machen musste, bin ich in den Sinn gekommen, 250 Kilometer von der Küste weg aus Sangau. Und ich habe einen sehr guten Pfarrer dort angetroffen, Pater Wilbert de Witt, ein Holländer, der im Kampf war von den Japanern in Kuching. Aber der hat sehr gut Indonesisch können, Chinesisch können, Englisch und auch Deutsch. Leider auch Deutsch. Und wir haben viel Deutsch gelernt. Und danach hat er mir gesagt, ich gebe dir jetzt einen Lehrer. Und nach zwei Wochen habe ich gesagt, dem Pater Wilbert, das nützt, dieser Lehrer nützt mir nichts. Der versteht nicht, was ich frage und ich verstehe nicht, was er sagt. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir halt so machen. Ich habe das Buch von Pater Fulgens studiert und bin dann einfach da so angucken und mit den Leuten geredet und gefragt, wie heißt das, wie seid ihr dem und so. Und so habe ich dann Indonesisch gelernt, nicht gerade sehr perfekt, aber doch genug, um mich mit den Leuten abzugeben.
Schön. Pater Franz Xaver, Indonesien ist ja ein sehr schönes Land mit Inseln. Können Sie uns einfach kurz Indonesien beschreiben? Und nachher würde ich dann gerne noch ein bisschen mehr auf die Missionsarbeit eingehen.
Ja, das tue ich mit Vergnügen, denn Indonesien ist meine Heimat geworden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt noch immer Heimweh nach Indonesien. Also Indonesien, Geografie. Indonesien besteht aus ist ein gewaltiges Inselreich. Das sind die grossen Inseln Borneo, Sumatra, Java, Flores, Papua, Celebes. Also das sind die grossen Inseln. Wenn man das Land in seiner Ausbreitung vom Osten bis zum Westen auf der Europakarte legt, geht das von Spanien bis auf Moskau. Und die indonesische Bevölkerung ist gegenwärtig 250 Millionen mit einer eigenen Sprache, indonesische Sprache. Aber es gibt einfach den Indonesier, also der Indonesier, gibt es nicht. Denn das ist eine gewaltige Verschiedenheit in der Bevölkerung. Die Javaner, die in Java leben, sind ganz andere Leute als die von Sumatra, zum Beispiel die Batak in Sumatra, oder die Daya in Kalimantan, oder die Florinese in Flores. Die Daya in Kalimantan, bei uns, Kalimantan ist Borneo, das ist heute seit, redet in Indonesien nicht mehr von Borneo, sondern das ist Kalimantan. Die Leute von Kalimantan, die Daya, die sind so ziemlich hell. Die Leute haben mich manchmal gefragt, wie sehen die aus? Und dann habe ich gesagt, ungefähr so wie ein Walliser, der in der Sonne gesessen ist. Also ein bisschen das Gesicht, ein bisschen verbrennt. Und Mädchen, die probieren schön weiß zu bleiben und die bleiben auch schön. Es sind schöne Mädchen, schöne Frauen. Aber ja, die Florinesen zum Beispiel, die sind fast dunkel, fast wie Afrikaner. He? Und auch die Mentalität von den Leuten ist ganz verschieden. Die Javaner sind mystisch, ruhig. Die Bataker von Sumatra sind sehr aggressiv und tüchtig und die Florinesen, die sind katholisch und die Daya von Kalimantan, das sind sehr nette, freundliche Leute, aber sind früher Kopfjäger gewesen. Und damals, als wir auf Singapur gekommen sind, haben wir einen Bischof getroffen und der hat uns gesagt, was, ihr wollt auf Kalimantan, auf Borneo? Und dann haben wir gesagt, jawohl. Und dann haben wir gesagt, das nützt nichts. Denn in Borneo, da sind zwei große Stämme. Da sind die Malayer und die sind Islam. Denen müssen die nichts mehr verkünden. Die haben ihren Gott. Und dann sind dort noch die Ureinwohner und das sind Daya und das sind frühere Kopfjäger gsi. Und das hat natürlich die holländische Regierung das abgestellt. Aber es ist noch irgendwann mal bevorgekommen. Und die sind alles Animisten, also haben keine bestimmte Religion. He? Und das ist also etwas mit der Geografie und den Völkern. Jetzt aber noch etwas, was sehr wichtig ist. Der neue Staat von Indonesien 1945, errichtet als Republik, das hat als Grundlage, als Philosophie, Staatsphilosophie, die Pancasila. Pancha heißt fünf und Sila heißt Säule. Säule, also Prinzip. Also die fünf Prinzipien, die sind Staatsphilosophie. Und die erste Säule ist die Ketuhanan Yangmaha Esa. Also glaube an einen Gott. Und das ist ein, muss man sich sehr gut merken, denn die Moslems, nie vergessen, heute sind 80% von der Bevölkerung von Indonesien sind Islam. He? Aber die meisten sind sehr moderat. Aber es geht immer in Gruppe und die probiert immer die Panchasila umzuändern. Die erste Säule, die Glaube an einen Gott. Die wollen nämlich nur ein Glaube, wollen die sagen. Also nur Islam ist Hauptreligion. Und das heißt, bis jetzt haben sie das, wie zum Beispiel das in Nachbarland, in Malaysia ist, das ist ja die Staatsreligion ist Islam. Aber in Indonesien nicht. Da hat es 5 anerkannte Religionen. Obwohl die große Macht sind Moslems, sind Islam, aber daneben ist er ebenso mit gleichem Recht katholisch, protestantisch, Hindu, Bali und Buddha. Also sind 5 anerkannte Religionen, wo Freiheit, Religionsfreiheit in Indonesien haben. Das ist das große Verdienst von Sukarno damals und das gilt bis heute. Es gibt also keine Staatsreligion, sondern es ist Glaubensfreiheit für ganz Indonesien. Mit der Grundstaatsphilosophie von der Pancasila. Und zwar die erste. Die anderen Sila, die kann ich jetzt nicht ganz aufzählen, das hat auch keinen Sinn. Das ist Demokratie vor allem und Republik.
Danke vielmals für das gute Porträt über Indonesien. Pater Franz Xaver, welche Ziele haben die Kapuziner erreichen in Kalimantan, also in Borneo, ich habe das jetzt gerade gelernt von Ihnen, Kalimantan verfolgt. Also welche Ziele haben sie gehabt?
Also in Borneo 1905 hat Rom ganz Borneo den holländischen Kapuziner als Mission übergeben. Das war eine gewaltige Aufgabe und der erste Bischof, der Pacificus Bong, ist bald ersetzt worden durch den Tarsisius. Der Tarsisius ist der Bischof. Tarsisius ist Bischof worden von Pontiana und er hat die als Aufgabe gehabt, das Borneo ein bisschen aufzuteilen. Er hätte den Ostteil von Borneo oder Kalimantan Timur, würde man sagen, hätte er dann der Heilige Familie übergeben und dann hat er noch andere Kongregationen. Zum Beispiel im West-Borneo hat er auch Kongregation von der, wie heißt jetzt wieder, die ich komme jetzt gar nicht in den Sinn der Namen von den verschiedenen Kongregationen. Also er hat dann nur noch Kalimantan Barat, also West-Borneo, behalten für Kapuziner. Aber 1905 ist ein Kapuziner nach Borneo gekommen. Und 1910 hat man auch den Norden von Sumatra an Kapuziner, von holländischen Kapuziner übergeben. Und bis heute sind noch der Bischof von Medan im Nord-Sumatra ist der Kapuziner und in Pontiana hat letztes Jahr der Erzbischof, der erste Erzbischof, indonesische Erzbischof, ein Kapuziner, auch abgegeben. Er ist alter gehabt und jetzt ist ein weltgeistlicher jetzt Bischof geworden, Erzbischof von Pontiana. Die Mission in Kalimantan hat sich gewaltig entwickelt. Es sind jetzt, heute sind 8 Diözese und Kalimantan ist praktisch, obwohl damals der Bischof mir uns gesagt hat in Singapur, das ist ein Bischof gewesen, der in China gearbeitet hat, der hat gesagt, es ist kein Sinn, nach den Hopjägern zu gehen. Heute kann man sagen, Kalimantan, also Borneo, ist zum grossen Teil ein katholisches oder auf jeden Fall christliches Land geworden.
Wie haben die das?
Also, und die Kapuziner sind heute noch tätig in Sumatra, im Norden, in der Diözese Medan. Und in der Diözese Sibolga, das sind die deutschen Kapuziner. Und in Borneo, das sind eben die Schweizer Kapuziner und die holländischen Kapuziner. Aber jetzt sind zum Beispiel in Borneo noch 3 Schweizer Kapuziner. Aber sind 130 indonesische Kapuziner, und zwar von Borneo. Und die Kapuzinerprovinz von Kalimantan, also von West-Borneo, die besteht also praktisch aus 130 Kapuzinern von Indonesien. Aber wir haben in der Provinz dort haben wir Javaner, denn viele Javaner von Java sind eingewandert in Borneo. Wir haben Bataker Missionär, wir haben Leute von Flores und jetzt haben wir noch 3 Schweizer und 1 Holländer. Und alles andere, also die anderen sind alles Indonesier.
Schön. Pater Franz Xaver, wie ist es dazu gekommen, dass Kalimantan plötzlich so viele Christen hat und auch rund 130 Kapuziner hat? Habt ihr da in den Schulen unterrichtet oder in den Spitälern gearbeitet? Oder wie habt ihr das geschafft, Pater Franz Xaver?
Jawohl, wo wir gekommen sind, also 1959, sind in West-Borneo, also in Kalimantan Barat, ungefähr 12.000 bis 15.000 Katholiken gewesen. Und die Mission ist wirklich noch sehr im Anfang gewesen. Und jetzt, letztes Jahr, als ich weggegangen bin, da habe ich den Bischof, unseren Bischof, in Sangha gefragt, wie viele Katholiken haben wir jetzt? Und da sagte er mir, 450.000. Also, er hat einen gewaltigen Zuwachs gewesen von Christen und von Katholiken. Und jetzt sind auch viele Protestanten. Aber damals, als ich gekommen bin, hat es noch fast keine Protestanten gehabt. Es hat einen Protestanten von Holland, aber die sind bald ausgewandert, weil die, für Familien ist das damals nicht sehr einfach gewesen, dort zu leben. He? Aber warum jetzt dieser gewaltige Zuwachs? Erstens, ich habe vorhin schon gesagt, das sind die 2 grossen Stämme, die Malayer, das sind Moslem. Die haben nicht mehr so probiert, zu bekehren. Und wir haben sie auch nicht wollen bekehren. Leute, die an Gott glauben und beten tun, muss man nicht noch bekehren. He? Aber wir haben ja doch viel mit denen müssen zusammenleben. Und ich kann sagen, ich war 20 Jahre in einer Pfarrei gewesen, und in den ganzen 20 Jahren ist ein einziges Mädchen, Moslem-Mädchen, ist katholisch geworden, weil sie mit einem katholischen Offizier geheiratet hat. Ansonsten haben wir gute Beziehungen mit den Moslems, mit dem Islam, aber wir haben jeder gewusst, wo unsere Grenzen liegen. Sie haben schon probiert, die Daya, wo auch Animisten sind, die zu bekehren. Denn in den 60er Jahren hat es indonesische Staat, die Regierung sagt, wir wollen keine Animisten mehr in Indonesien haben. Wir haben 5 anerkannte Religionen, also bitte wählen. Und da ist das große Problem wurde für uns, für die Daya, was Animisten sind, welche Religion wählen wir? Und ich muss sagen, wir haben es erfahren, die Muslime haben da ziemlich viel Propaganda gemacht. Und du sind uns Schwein, Säue sind uns dir zu Hilfe gekommen. Denn die Daya, die haben gern Schweinfleisch und die Schwein züchten. He? Und da haben die Daya, die sich müssen entscheiden, welche Religion dass sie wählen, dann haben sie gesagt, Islam? Nein. Denn wir Mensch Säue haben, die sind wichtig für uns. Und da haben sie gesagt, und wer, und jetzt Protestanten oder Katholiken? Und haben sie gesagt, die Katholiken haben die beste Schule, also wir werden katholisch. Also, das war die große Umwandlung damals. Und mit der Schule, mit die katholische Mission, Kapuziner, haben Schule gehabt, haben das große, ein Seminar gehabt, ein kleines Seminar in Jerunkop. Haben auch in der Stadt in Pontiana haben die weißen Schulbrüder von Holland eine Schule gehabt, eine sehr gute Schule. Und in anderen Orten auch haben Mission Schule gehabt. Wir in Sangau, im Inneren, 250 Kilometer von der Hauptstadt Pontiana entfernt, haben dort in der Stadt, also der Hauptstadt von dem Bezirk oder von dem Kanton Sangau, haben wir in der Stadt nur eine gewöhnliche Schule von der Regierung, eine Sekundarschule. Primarschule hat es in vielen Dörfern gehabt, aber weil eben die Regierung damals noch nicht hat können Schule unterhalten, hat die Mission gesagt, gut, wir helfen, wo es nötig ist. Und zwar mit dem Ziel auch, katholischen Glauben zu verkünden. Aber vor allem den Leuten zu helfen. Denn wir haben gehört von den Missionären, die vor dem Krieg, haben sie das größte Problem gehabt, das Kind in die Schule zu bringen. Die sind in der Nacht wieder zum Internat raus und heim. und sie mussten probieren, die Kinder in die Schule zu bringen. Aber was wir tun, nach der Unabhängigkeit, also nach der Freiheit, wo Indonesien Staat geworden ist, hat sich das total geändert. Also in Sangau zum Beispiel haben wir durch eine ungeheure Masse Leute gehabt, Kinder gehabt, die gerne in die Schule gegangen sind. Und du hast den Pater, und wir haben eine einzige Sekundarschule in der ganzen Stadt. Wir, das heisst, da, die hat die Regierung gehört. Und der Präsident von der Kantonsregierung damals war ein Katholik, war ein Kirchenrat und hat mir schönen Tag gesagt, du, Pater, ich habe letzte Woche den Islam Erlaubnis gegeben, eine Sekundarschule aufzumachen. Bitte mach eine Anfrage und bekommen Sie sofort Erlaubnis, die Schule aufzubauen, eine Schule aufzutun. Dann muss man nämlich nicht die Erlaubnis von der Regierung. Und danach haben wir gesagt, wir sind zwei Pater, Pater Pius Gemperli von St. Gallen und ich. Wir haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Wir haben Gelegenheit, eine Schule aufzutun. Wir haben kein Lokal, wir haben noch kein Kind, wir haben noch kein Material, wir haben noch keine Lehrer. Und dann haben wir gesagt, und wir probieren es. Der Präsident selber hat gesagt, ich habe ein Haus, wo noch keine Türen und keine Fenster drin sind, aber ein gutes Dach steht drauf. Und ich gebe euch das Haus, ich gebe euch das Vorläufer, das Haus als Schulraum. Für eine Klasse ist das genug. Und so haben wir nach einem Monat spät, eine Schule aufgetan, eine Sekundarschule, die erste katholische Sekundarschule in Sangau, mit 30 Kindern, Buben und Mädchen, und mehr Mädchen als Buben. Und langsam haben wir durch die Schule aufgebaut, mit ziemlich viel Opfer, dann später ist das ein Gymnasium geworden. Das letzte Jahr, als ich weggegangen bin von Indonesien, da haben sie gesagt, ich sollte gerade Abschiedsgottesdienst halten in der Schule. Also in dem, die Schule hat geheißen Don Bosco. Da haben wir gesagt, also hätten 6 Klassen, Unterstufe und Oberstufe, also Gymnasium, mit Abschluss, Matura-Abschluss. Und da bin ich da gerade den Gottesdienst gehalten. Und da sind 900 Studenten in dem Gottesdienst gewesen. Jetzt in der Schule sind 900 Studenten in der Schule. Und etwa 70 Lehrer. Alles Indonesier. Kapuziner haben nur noch die Aufsicht. Aber sonst alle Lehrer und so sind Laien. Und der größere Teil, also mehr als 50%, sind Frauen, sind Mädchen. Und diese Schule, und so sind auch viele andere, in vielen anderen Orten sind die Schulen gewachsen. Also man kann schon sagen, mit der Schule haben wir Christus verkündet, auch das. Aber die grosse Arbeit, die wir hatten am Anfang, ist halt die gewesen. Wir sind zu den Leuten müssen gehen. Ich habe in Sangau damals mit dem Pater Wilbert zusammen, haben wir einen Verein gehabt, von 60 Dörfern. Und in Sangau selber, in der Stadt, haben wir eine ganz kleine Kirche gehabt. Und in der Kirche sind jeden Sonntag sind da etwa so 60, 70 Leute gekommen zum Gottesdienst. Aber wir mussten zu diesen Leuten gehen, und in den 60 Dörfern hat es überall so ein paar Familien gehabt, die schon katholisch waren. Und da haben wir einfach dann müssen gehen. Auf Tournee hat man dem gesagt, wir haben, genau wie es im Evangelium geheißen, nicht viel mitnehmen. Wir haben einfach dann müssen zu Fuß in die Dörfer gehen. Nach 2 Jahren bin ich der Pfarrer geworden von der Station von Sangau. Denn der Pater Wilbert ist an eine andere Station gesetzt worden. Und da sind wir zwei Schweizer gesehen. Und wir haben dann müssen die Missionsmethoden anwenden, die die Holländer auch gebraucht haben. Wir sind einfach so 2-3 Wochen in die Dörfer rausgegangen. Da haben wir den Sack gepackt, hat nur mitgenommen, was nötig ist, Kleider zum Wechseln. Nicht vergessen, Borneo ist genau unter dem Äquator und darum immer so 30 Grad Wärme das ganze Jahr, Tag und Nacht, immer. Man schwitzt dort sehr viel. Dann muss man Kleider mitnehmen zum Wechseln, Messgewand und Messgerät und Medizin. Denn die Leute, haben damals, ist im ganzen Sangha-Gebiet, so groß ungefähr wie der ganze Kanton Wallis, hat es einen einzigen Arzt gegeben, und das ist, der ist noch nicht mal ein Chirurg gewesen. Und darum haben die Leute immer, wenn sie krank geworden sind, haben sie gehofft von uns, und das haben die holländischen Missionäre bereits praktiziert, von uns Medizin zu bekommen, gegen Malaria, gegen Durchfall und wenn es Unglück gegeben hat und so, um den Leuten zu helfen. Dann sind wir einfach in die Dörfer gegangen. Damals sind in den Dörfern noch die Langhäuser gewesen. Und die Langhäuser haben den grossen Vorteil gehabt, das ganze Dorf ist in einem Haus gewesen. Und am Abend, wenn der Missionär gekommen ist, das ist alles hören. Was sagt er? Weißt? Nicht um Glauben, aber um katholisch zu werden. Aber da mal ganz hören. Und der weise Mann zu sehen, die Leute haben, die haben mal, besonders die Jugend, hat gewartet, bis wir ins Bett gegangen sind. Ins Bett. Das heisst, wir sind einfach unter der Britsche haben wir geschlafen, wie die anderen, wie die Leute auch. Es sind sehr einfache Häuser gewesen. Und dann ist da, haben sie dann ein Lämpchen angezündet, wie es schon früher im Wallis gebraucht haben, als Lucifer in die Lanterne. Also so. Und dann haben wir dann weiter erklärt, schaut das Lucy da, dass die Lampe da ist sehr schön und sehr gut, aber es ist noch ziemlich dunkel und wir sehen nicht viel mit dem. Und wir Missionäre, wir wissen mehr von eurem Gott. Dann haben wir die Leute gefragt, glaubt ihr überhaupt an Gott? Und dann haben sie gesagt, jawohl, wir haben auch einen Gott. Und der heißt, und wie heißt dieser Gott? Und dann haben sie gesagt, Kacke. Kacke, das heißt Großvater. Und dann haben sie gesagt, was? Dann sagen sie, jawohl, wir sagen unserem Gott Kacke. Und dann haben wir gesagt, und wir Katholiken sagen unserem Gott Gottvater. Und sie brauchen zu sagen, Kacke, weil das der Großvater ist der Inbegriff von aller Güte und Barmherzigkeit. Die Enkel, die können den Großvater Tag und Nacht belästigen und sind immer willkommen. Und so, das sind sie. Sie haben auch gedacht, unser Gott ist auch so. Aber dann haben wir gefragt, wie viele Hände davon denn Kacke? Da haben sie gesagt, ja, das wissen wir eben nicht sicher. Die einen sagen, es ist eine, die anderen sagen, es ist drei, die anderen sagen, es ist sieben, und das wissen sie nicht. Aber auf jeden Fall, wir glauben an diese Kacke. Und dann haben wir ihnen gesagt, mit dem haben wir angefangen. Haben gesagt, der Glaube, den ihr da habt, das ist sehr gut. Ihr dürft den ungeniert noch behalten. Aber, denn das große Problem ist gewesen, sie haben auch an Geister geglaubt. Und die Menschen da, die haben wirklich in Angst gelebt. He? Und dann haben wir ihnen gesagt, wir im katholischen Glauben, wir wissen mehr. Wir haben nicht so eine Lucy, so eine kleine Lampe, sondern wir haben eine große, starke Lampe, wie die Sonne, die viel erklären tut und sehen tut. Und uns sagt, wer dieser Gott ist. Wir glauben an einen Gott, an eine Kacke. Man muss den Leuten nicht die Dreifaltigkeit erklären damals. Aber so ist das langsam geworden. Dann sind wir so von Dorf zu Dorf gegangen, haben Medizin ausgeteilt, haben die Kranken geheilt. Also wenigstens probiert, ihnen zu helfen. Und dadurch haben wir gewaltigen Einfluss gehabt auf Mission, durch Schule und auch durch diese soziale Tätigkeit und vor allem durch diese persönlichen Kontakte, indem wir zu den Leuten gegangen sind. Wir haben gelebt, wie die Leute sind in die Dörfer rausgegangen, haben auf der Matte geschlafen, auf dem Boden, haben das Moskitonetz aufgespannt. Am Anfang ist einem das ein bisschen komisch vorgekommen, weil man keine Matratze mehr gehabt hat. Mit der Zeit hat es dann eine Matratze gegeben und dann habe ich immer gesagt, bitte, keine Matratze mehr. Dann haben wir gewöhnlich nach Seife gestunken. Und dann haben wir einfach auf dem Boden geschlafen, haben mit den Leuten genau das gegessen, was sie uns gegeben haben. Wir haben kein Essen mitgenommen auf diese Tournee. So haben wir mit den Leuten gelebt und sind dann. Und vor allem, wir haben auch Katechisten ausgebildet. Wir sind nie allein gegangen. Wir haben Leute gehabt, so ein paar junge Burschen, wo wir dann den Privatunterricht gegeben haben. Und die haben wir dann mitgenommen und die haben dann den Unterricht gegeben. Denn es ist sehr wichtig, die Leute haben ihre Sprache gehabt, Dialekt. Und die für, wie in der Schweiz ein Haufen Dialekt. He? Und ich kann's, in der Pfarrei hätte ich 5 Dialekte müssen lernen, haben sie gar nicht gemacht. Ich habe nur eine Sprache gelernt, Indonesisch. Aber diese Katecheten, die haben den Dialekt können, und so haben wir einfach den Glauben verkündet. durch Hilfe von dieser Katechete. Und diese Katechete sind bis heute noch, sind die noch im Dienst. He?
Danke vielmals für das interessante Porträt und auch ja, mit einem gesunden Humor, wie Sie das überbracht haben. Danke vielmals, Pater Franz Xaver. Bevor wir in Ihre Berufungsgeschichte eingeweiht werden, möchte ich eine Musikpause machen mit asiatischer Kirchenmusik.
Vidhirat kaduli yedi Vishwasaulo undile Vivarana annitiki Yuvata, yuvata, oh yuvata Yuvata, yuvata, oh yuvata
Wir sind heute im Gespräch mit dem Kapuzinerpater Franz Xaver, der uns in seine Missionstätigkeit einweihen. Anlässlich vom Missionsmonat Oktober sind wir heute im Gespräch, wo es um Indonesien geht. Wir sind im Gespräch mit dem Pater Franz Xaver. Jetzt hören wir die Berufungsgeschichte vom Pater Franz Xaver. Ich bin ganz gespannt darauf. Ich übergebe Ihnen das Wort, Pater Franz Xaver.
Meine Berufungsgeschichte? Ja, da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin im Wallis, also wir sind da in die Primarschule gegangen. Und meine Brüder, ältere Brüder, ist bereits, hat Standsmatura gemacht und ist in den Kapuzinerorden getreten. Und der zweite Bruder, der hat Landwirtschaft studiert in Châteauneuf. Und danach bin ich dran und dann haben sie mir gesagt, andere Leute haben mal so geknackt und gesagt, wann gehst du ins Kollege? Dann habe ich gesagt, ich gehe nicht ins Kollege. Ich habe genug von der Schule bis zum Oberst. ich kann nicht mehr studieren. Ich will lieber Schuhe werden, als ins Kollegium gehen. Und nachher ist das plötzlich, hat sich das geändert. Und ich kann durch, ist ein Kapuziner vorbeigekommen, wir sind immer in Randa, sind immer gekommen. Und er hat mich gefragt, ob ich ins Kollegium gehe. Und dann habe ich so dummerweise gesagt, ja. Und danach ist er zum Pfarrer gegangen und hat den Pfarrer gefragt, was ist das da für eine? Und dann hat der Pfarrer mir nachher selber gesagt, er hat den Kommentar abgegeben. Ja, der Pius, ich habe Pius geheißen, ist ein guter Botsch, aber er ist ein bisschen Flödibus, ein Flödri. Ein Flödri, das heißt, ist Walliser Dialekt. Also einer, der viel Luft im Kopf hat und nicht viel. He? Und da hat der Kapuziner gesagt, gut, du kannst jetzt im Frühling 1944 kannst du ins Kollegium gehen und da ist ein Vorkurs in Stanz. Wenn du einen Vorkurs für 3 Monate bestehst, dann kannst du im Herbst dann in die 2. Klasse. Und da bin ich halt in den Vorkurs gegangen und ja, wir sind einfache Bergbauern da. Der Vater hat nicht gerade einen Haufen Geld gehabt und da haben sie dem Kapuziner gesagt, wir helfen. Aber der Vater hat mir gesagt, Vorkurs zahle ich selber. Danach könnt ihr euch schon helfen, aber Vorkurs zahle ich selber. Da sieht man nur, man hat mir nicht getraut. Und ich bin dann ins Kollegium gegangen. Und bevor ich ins Kollegium bin, mir der ältere Bruder gesagt, du wirst nicht lange aushalten. Du wirst vor langer Zeit bald heimkommen. Und da habe ich gesagt, habe ich so für mich gedacht, der hat mir am besten geholfen. Und gesagt, extra gehe ich nicht zurück. Ich habe manchmal schon ein paar Heimweg und nachher an da. Aber ich bin dann im Kollegium geblieben. Und dann nachher im Kollegium haben wir ist eine gute Situation für die Missionen. Wir haben immer regelmäßig wieder so Vorträge gehört. Und vor allem, wenn so Missionäre von Afrika heimgekommen sind. 1951 habe ich Matura gemacht. Und du hast meine Brüder bereits bestimmt gsi für Tansania, für Afrika. Er hat damals noch das Lehrerseminar gemacht in England, um Sekundarschullehrer zu werden, Englisch in Tansania. Und ich hatte den Plan gehabt, ich gehe auch in Missionen. Und er hat mich 1957, also wenn ich Theologiestudium fertig hatte, hat mir der Provinzial gesagt, gut, dass du dich angemeldet hast für Missionen, wir brauchen die Leute. Und da hat der Pater Walbert, kennt ihr vielleicht noch, der Pater Walbert Bühlmann, ist damals im Definitorium gewesen, also im Provinzregierung gewesen, und schrieb mir einen Brief, ich tue dich anmelden für Rom, du kannst jetzt noch Missiologie studieren, wir brauchen jetzt Wissenschaftler für Missionen. Da habe ich dem Pater Walbert umgekehrt einen Brief geschrieben, dann ziehe ich meine Anmeldung zurück. Und der Pater Walbert ist ziemlich böse geworden, aber hat mich nicht angemeldet. Er hat gesagt, ich will in Missionen, ich will in die Wissenschaft. So ist das gegangen.
Das ist spannend. Pater Franz Xaver, insgesamt, wenn Sie die Tätigkeit der Missionen anschauen, was macht Ihnen Freude bei der Missionsarbeit oder Missionstätigkeit?
Ja, das ist eine grosse Freude, die wir immer hatten in Kalimantan. Wir sind bei den Leuten gewesen. Wir haben mit den Leuten geschafft, haben mit den Leuten, wenn wir in die Dörfer gegangen sind, haben wir gelebt, wie die Leute, haben gegessen, was die Leute uns gegeben haben. Und einmal, wenn ich jetzt so zurückkomme in die Schweiz und diese ungeheure Verschwendung sehe, dann denke ich mir, Gott sei Dank, damals in uns sind wir in die Dörfer gegangen. Und da haben die Leute uns gegeben, was genau haben. Ich kann mich erinnern, da sind wir da, der Katechist und ich in das Dorf gekommen und da hat die Frau, ist nur die anderen Leute sind auf dem Riesfeld gesehen, ist eine Frau daheim gesehen und die hat gemerkt, dass wir Hunger haben, hat uns eine Platte voll Reis auf den Tisch gestellt und für uns zwei ein Ei. Und wir haben noch gehört, wie sie das Ei dem Huhn und dem Viertel weggenommen hat. Er hat nämlich protestiert. Aber das heißt, dann haben wir uns zwei geteilt. Wir sind also mit den Leuten wirklich zusammengelebt mit den Leuten. Und das hat die Daya sind entsetzlich ehemalige Kopfjäger, aber sind entsetzlich freundliche, nette Leute. Ich habe damals einen Pater Wilbert, meinem holländischen ersten Missionär, gesagt, ich kann nicht begreifen, dass das Kopfjäger gewesen sind. Da hat er mir gesagt, pass auf, Die Neuen sind ungeheuer geduldig. Aber wenn sie mal ihre Geduld übersteigt, dann schlägt es drin und dann gibt es kein Pardon mehr. Und das haben wir dann auch noch mal erleben. Aber wir sind, vor allem ist das Schöne, wir sind mit den Leuten, haben das einfache Leben. Und das ist für mich als Walliser ist das nicht schwierig gewesen. Wir haben mit den Leuten zusammengelebt und wir haben gemerkt, der Glaube wächst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben jetzt, ist das praktisch ein christliches Land geworden. Das ist wirklich die Gnade Gottes gewesen, die da gewirkt hat. Aber auch, weil wir Missionäre damals einfach mit den Leuten gelebt haben. Und das ist das Grossartige gewesen. Man hat gemerkt, man wird angenommen. He? Und 1980 umeinander, da haben wir ein Problem gehabt. Du hast den Minister für Religion in Jakarta, also in der Hauptstadt von Indonesien, hat verlangt, dass Missionäre, die bereits 5 Jahre in Indonesien gewesen sind, dass die heimgehen, zurück auf Holland oder auf Deutschland oder in die Schweiz. Da sind die Bischöfe, die indonesische Bischof zum Staatspräsident gegangen, das war Suharto damals, und sie haben dem Herrn Präsident erklärt, wir können die Leute, die Missionäre nicht so einfach abziehen, das sind die katholische Kirche fertig. Und der Suharto, das ist ein Islam gewesen, der ist aber ein sehr kluger Mann gewesen und hat gesagt, ja, aber können denn die Leute nicht ausbilden, indonesische Geistliche? Und da haben sie dem Präsident gesagt, ja, du, für so einen Islam-Glaubensvorsteher ausbilden, da braucht es nicht viel, da können ein paar Stunden genügend haben, aber wir brauchen für einen katholischen Geistlichen mindestens so 10, 20 Jahre. He? Und da hat der Präsident gesagt, ja, aber diese Missionäre, die sind ja jetzt schon 30, 40 Jahre hier in Indonesien, die können doch Indonesier werden. Und da haben wir da dürfen, Indonesier zu werden. Und wir sind da mit so einem Haufen Papier, unser Sekretär in Bundiana, das war sehr gut, sehr tüchtig gewesen. Und er hat dann einfach diese Anfragen gemacht und so bin ich indonesischer Staatsbürger geworden. Ich bin Schweizer und Indonesier. Ich habe 2 Pässe. Aber das große Angenehme von der Missionstätigkeit ist eben das, dass wir ganz mit den Leuten zusammen gewesen sind. Die Leute sind mit uns wirklich zufrieden gewesen. Sie haben es immer gesagt. Die Missionäre, die sind mit uns. Die sind betrachtet uns nicht als Leute zweiter Klasse, wie die höhere Obere, die höhere Beamte, die haben auf die anderen runtergeschaut. Wir Missionäre, wir sind mit den Leuten auf dem gleichen Boden gestanden.
Ja, Pater Franz Xaver, Sie sind wieder zurück in Brieg in der Schweiz. Wie ist das für Sie, nach so langer Zeit in Indonesien wieder in der Schweiz zu sein, in Ihrer Heimat?
Ja, das fragen mich die Leute hier oft und dann sage ich, über das Thema reden wir nicht. Abschied nehmen von Indonesien ist für mich entsetzlich schwer gefallen. Ich bin vor ein paar Jahren bin ich heimgekommen und jedes Mal, wenn wir heimgekommen sind, haben wir in Olten, das heißt ein Missionsprokura, der Kapuziner ist in Olten, sind wir immer zum Arzt gegangen, zum Tropenarzt und da hat er uns untersucht und da hat er mir gesagt, ich würde Ihnen den Rat geben, bleiben Sie jetzt in der Schweiz. Sie haben eine Krankheit, die man nicht heilen kann, aber auch die nicht tödlich ist. Bleiben Sie darum in der Schweiz. Und da bin ich zurück und da bin ich hier in Brieg ins Kloster gekommen und es hat mir hier an sich sehr gut gefallen. Und da haben wir ein Jahr hier gesehen und da ist der indonesische Provinzial, also meine oberen Ordensoberen, ist zufällig auf Rom gegangen und ist da in die Schweiz gekommen. Und da haben sie mich hier im Kloster plaget. Wenn er dich wieder zurücknimmt, du bleibst dann hier, gell? Und da habe ich gesagt, das entscheidet der Provinzial. Wenn der Provinzial sagt, du kannst machen, was du willst, dann bleibe ich in der Schweiz. Wenn er mir aber sagt, komm zurück, dann gehe ich zurück. Und da ist der Provinzial gekommen, ehemaliger Schüler von mir. Da habe ich mit ihm geredet und da sagte er mir, bitte komm zurück. Und da habe ich gesagt, ja, aber das hängt nicht nur von mir ab, das hängt auch vom Arzt ab. Da bin ich hier im Brief zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich untersucht, was noch ziemlich schleppisch. Und da hat er gesagt, gang du wieder, du hast ja doch lange Zeit. Und da bin ich wieder gegangen und da bin ich wieder ein anderthalb Jahr in Indonesien gewesen. Und danach habe ich gemerkt, letztes Jahr habe ich gemerkt, es ist besser für mich und für die Mitbrüder dort, wenn ich heimgehe. Wenn ich da bleibe, dann werde ich entlastet mit der Zeit. Ich bin selten Mönche jetzt. Und dann werde ich entlastet mit der Zeit. Wir haben zwar in Indonesien ein Haus, wo wir ältere Missionäre oder ältere Kapuziner aufnehmen tun. Das ist in der Nähe vom Spital. Aber ich habe gedacht, ich will denen nicht den Platz wegnehmen, denn es sind jetzt auch Indonesier, die alt werden und Hilfe brauchen. Und da habe ich gesagt, ich gehe besser jetzt heim. Und ich bin dann gekommen und hat erlaubt von meinem jetzigen Oberen. Der hat gesagt, gut, wir begreifen das. Und dann bin ich halt heimgegangen. Aber ich muss schon sagen, es ist ein ungeheuer Steiße, so Abschied zu nehmen von Indonesien. Ich sage oft, mein Körper ist hier in der Schweiz und das gefällt mir hier in der Schweiz. Ich bin daheim im Wallis, aber mein Herz ist noch nicht zurückgekommen. Das ist immer noch in Borneo.
Schön, danke, Pater Franz Xaver. Pater Franz Xaver, ich hätte da noch eine Abschlussfrage. Was würden Sie uns wollen, mit auf den Weg geben aus Ihrer Erfahrung in Indonesien? Was möchten Sie uns nun quasi als Tipp geben?
Gestern habe ich in einer Pfarrei Gottesdienst halten und auch predigen. Und natürlich habe ich über die Mission predigen. Dann habe ich gesagt, ihr müsst heute nicht mehr auf Missionsländer gehen. Heute kommen die Leute zu uns. Schaut jetzt, so entsetzlich viele Leute kommen in die Schweiz und leben in der Schweiz. Und wir kommen daher und dann müssen wir für unseren Glauben Zeugnis ablegen. Zeugnis ablegen heisst nicht predigen, sondern heisst einfach katholisch leben. Ihr müsst leben, so als Christen. Es gibt ja heute viele in der Schweiz und in Europa, man hat Angst vor dem Islam und gesagt, ich habe den Leuten gesagt, ich habe sehr gute Beziehungen zu Islam gehabt, zu vielen Muslimen gehabt. Und ich hatte auch der Präsident vom Kanton damals in Sangau, wo ich war, das sind zweimal, habe ich das erlebt, vor zwei Präsidenten. Der hat uns immer an Weihnachten, also am Neujahr, und Idul Fitr hat er uns eingeladen, uns, das heisst der Bischof und mich. Und er hat uns vor allen Beamten, die meistens noch Muslime sind, hat er uns begrüßt, umarmt und geküsst. Und wir sind da zusammengekommen, haben miteinander geredet und plötzlich hat er sie, und das haben beide zusammen gemacht, hat er gesagt, jetzt ist sechs, wir müssen entschuldigen, ich muss schnell weg. Bitte bleibt hier, ich komme bald wieder zurück. Nach 10 Minuten ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, es ist halt so, im Sechsi haben wir Gebet. Und ich habe jetzt gerade meine Gebete und jetzt reden wir weiter. Und genau das müssen wir jetzt auch machen. Wir müssen unseren Leuten hier zeigen, den Leuten, die kommen, wir müssen zeigen, wir sind Christen, wir müssen leben als Christen. Und darum nicht predigen, sondern den Leuten helfen, offen sein für sie, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und dadurch kann man ihnen zeigen, was Christus ist ja gesagt hat, was ich meinem Geringsten, meinen Brüdern getan habe, habt ihr mir getan. Also wir müssen heute unseren Glauben leben. Und dann sind wir Missionar. Wir müssen nicht mehr gehen. Die haben jetzt viel mehr Beruf als wir. Und sie lachen mir manchmal aus, jetzt wenn zum Beispiel in Randau, in unserem meinem Dorf, wo Missionäre hat in China, in Indonesien, in Tansania, in Westafrika, lachen sie mich aus und sagen, ja, jetzt kommen ja, wir haben einen Inder als Pfarrer, das kann man nur sagen, gut. Wir haben da gut geschafft und jetzt kommen die uns wieder auch helfen. Aber wir müssen auf jeden Fall Zeugnis ablegen für unseren Glauben, indem wir eben katholisch leben tun.
Danke für das stärkende Abschlusswort, Pater Franz Xaver. Ja, wir sind am Ende von unserer Sendung und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Pater Franz Xaver, bedanken. Das war sehr spannend und bewegend, was Sie uns erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen in Vertretung vom ganzen Radio Maria Team gute Gesundheit und weiterhin reiche Gottessegen auch in Ihrer zweiten Heimat in Brieg im Wallis. Und herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke ebenfalls. Ich sage es jetzt auf Indonesisch. Auf Indonesisch sagt man danke. Terima kasih, das heißt, ich habe Liebe empfangen. Das ist schön gesagt. Danke, ich habe Liebe empfangen. Terima kasih banyak sampai lain kali, ja?
Schön. Könnten Sie uns vielleicht noch abschliessend den Segen in Indonesisch geben?
Ja, ja, da kann ich schon. Semoga anda diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amen.
Amen. Danke vielmal. Einen schönen Gruß nach Brieg.
Danke.
Danke, Pater Franz Xaver. Ja, das war die Sendung mit dem Pater Franz Xaver aus Indonesien. Und Sie haben die Möglichkeit, das Interview entweder auf Podcast zu hören oder bei uns im Studio eine CD zu bestellen.